Hallo und herzlich willkommen zur Folge 44 des Aue-Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Ja, lange habt ihr von uns nichts gehört. Jetzt ist schon Anfang 2023. Wir haben jetzt knapp den 22. Januar und wollen natürlich hier mal wieder eine neue Folge veröffentlichen. Heute dabei ist mit mir Tobias. Moin, Tobias.
Hi und Grüße aus Dresden.
Genau, und es hat ein paar Gründe, weswegen wir jetzt erst wieder eine neue Folge veröffentlicht haben und warum wir nur zu zweit sind. Ihr wisst, wir wollten eine lange Pause machen, das haben wir auch gemacht. Wir wollten auch die WM-Pause natürlich nutzen, um ja mal so ein paar Dinge zu ordnen. Aber dann sind auch in der Zwischenzeit einige Dinge passiert, die unschön waren und die wollen wir euch gerne transparent aufzeigen. Dafür hat Martin eine Sprachnachricht aufgenommen und die spielen wir jetzt hier ab.
Es gibt Dinge, die man ungern tut. Und deshalb habe ich mir heute sogar mal ein Skript vorbereitet. Das ist eher ungewöhnlich, weil normalerweise spreche ich frei zu euch. Wir haben längere Zeit keine Folge mehr gemacht und das hat traurige Gründe. Ich steige erstmal aus dem Aue-Podcast aus und weiß nicht, wann und wie ich zurückkehre. Warum machen wir das öffentlich? Wir sind schon immer ein Projekt, was von den Persönlichkeiten und Geschichten von Thomas, Tobias und mir lebt. Ihr konntet auch in der Vergangenheit bereits ziemlich persönliche Sachen verfolgen. Zum Beispiel die Approbation von Tobias als Kinder- und Jugendpsychotherapeut. Und vielleicht habt ihr gemerkt, es war auch für ihn keine einfache Zeit. Ich mache es kurz. Mein Vater ist überraschend verstorben und ich brauche Zeit, um mich um meine Probleme zu kümmern. Uns dreien liegt die mentale Gesundheit am Herzen und das ist für uns die beste Lösung. Ja, wie geht's mir? Eigentlich ist es okay. Die Leidenschaft für Fußball gibt mir auch in schwierigen Zeiten Halt und Ablenkung. Zum Fußball gehen konnte ich immer, egal wie schlecht es mir ging. Und gerne möchte ich noch die Geschichten der letzten 4 Spiele erzählen. Ich war am Samstag noch mit meinem Vater in Köln im Sportpark Hohenberg. Wir haben Ulf Kirsten und Pavel Dotschev auf der Tribüne gesehen. Pavel Dotschev auf der Tribüne, eigentlich nichts Ungewöhnliches, zumal er ja auch Trainer bei Viktoria Köln war. Paderborn, Duisburg, Viktoria Köln und Aue scheinen ihn irgendwie besonders am Herzen zu liegen. Ich habe dann auch kurz mit meinem Vater diskutiert und überlegt, ob ich ihn anspreche, ist dann aber sein gelassen. Es wird für immer das Letzte gewesen sein, was ich mit meinem Vater gemacht habe. Er wollte immer noch mal nach Aue, fragte schon seit Monaten danach. Aber immerhin waren wir uns einig. Außer des Fußballs war es ein schöner Tag. Am Dienstag war dann das grottige Spiel gegen Duisburg 0-2 verloren. Mein Vater schrieb auf Facebook, Absteiger. Auch das wird das Letzte gewesen sein, was er auf Facebook geschrieben hat. Am Donnerstag ist er dann verstorben. Freitag saß ich zu Hause bei meiner Mutter und habe den 1-0 Auswärtssieg in Dortmund gesehen. Freude und Heulen gleichzeitig, geht das zusammen? Ja, ich glaube schon. Und die unglaubliche Serie geht weiter. Auswärtssieg in Ingolstadt und Heimsieg gegen Bayreuth. Papa, du hast es gejinxt. Aufstieg jetzt.
Ja, vielen Dank, Martin, für die offenen Worte und auch nochmal hier von deren Seite natürlich noch alles Gute und viel Kraft und viel Stärke für dich und deine Familie. Eine schwierige Zeit und da sich natürlich dann auf die Dinge zu konzentrieren, die dir und die euch wichtig sind, ist natürlich auf jeden Fall ratsam und dir sei nochmal gesagt, wir haben ja auch schon mal gesprochen, die Türen stehen offen, wenn es bei dir wieder passt, wenn es dann wieder die Zeit gekommen ist, die Türen stehen offen, dann bist und bleibst du natürlich auch Teil des Aue-Podcasts.
Genau, natürlich auch jetzt von meiner Seite alles erdenklich Gute und Liebe und vor allen Dingen auch viel Kraft und auch für uns beiden ein ganz herzliches Beileid. Wir haben deinen Vater ja ein paar Mal kennenlernen dürfen. Es war ja auch schon bei euch in deiner Heimatstadt, wo sozusagen auch dein Haus denn in der Kindheit ist. Und ich kann das ja auch ein Stück weit gut nachvollziehen. Ich denke natürlich, dass das Verscheiden eines ganz wichtigen Familienmitglieds natürlich auch immer ganz, ganz viel Bewegung einfach auch im familiären System im Wesentlichen auslöst, weil letztlich gesehen ist da ja auch ein ganz wichtiger Stützpfeiler weg. Und das führt natürlich häufig dazu, dass sich der Rest des Hauses sich dann auch erstmal wieder neu strukturieren muss. Und auch schön, dass du in deiner Sprachnachricht auch an mich gedacht hast. Ich werde das gerne noch mal ein bisschen in den Kontext einordnen. Das war ja so letztes Jahr im August, habt ihr alle mitbekommen, habe ich ja, wie gesagt, die große Operationsprüfung gemacht. Und ich stand ja natürlich auch unter einem enormen Druck, weil natürlich die Essenz von 10 Jahren eigentlich in der Prüfung von 2 Stunden lag. Und bin ja nebenbei noch voll arbeiten gegangen, hatte nebenbei ja noch Patienten in Pirna und im Universitätsklinikum Dresden, musste nebenbei noch die ganzen Berichte schreiben. Also das waren dann schon häufig auch Arbeitswochen so von 60 bis 70 Stunden und das natürlich auch über Monate durch diese ganze Supervision. Und das ist natürlich so, war für mich persönlich auch eine ganz schöne Grenzerfahrung, aber glaube eine Grenzerfahrung, aus der ich gelernt habe und bei denen ich vor allen Dingen auch, ja, aus der ich glaube ich auch gestärkt hervorgegangen bin. Und deswegen kann ich dir da nur für deinen Weg, der jetzt kommen wird wahrscheinlich, dir einfach nur alles, denke ich, Gut und Liebe wünschen. Der Weg wird sich, glaube ich, für dich lohnen und du weißt natürlich, dass wir beide für dich immer natürlich auch ein offenes Ohr und natürlich auch ein offenes Herz haben.
Wir können hier an der Stelle vielleicht auch nochmal denen Mut machen, denen es vielleicht ähnlich geht oder die sich einsam fühlen oder vielleicht auch mal ja einfach nicht so mit sich und der Welt im Reinen sind, was man da wieder gemerkt hat, drüber reden hilft. Sucht euch jemanden, der mit euch spricht. Wenn ihr in der Anlage seid, sprecht vielleicht auch Freunde, Freundinnen an, wo ihr vielleicht glaubt auch, dass sie jemanden brauchen, mal zum Reden. Das hilft auf jeden Fall. Auch sich professionelle Hilfe zu suchen, tut auch mittlerweile nicht mehr weh und ist, glaube ich, von sehr vielen in Anspruch genommen worden, von denen man es so gar nicht denkt. Also da braucht man sich, glaube ich, nicht zu scheuen. Die Krankenkassen zahlen auch relativ viel. Deswegen, wenn ihr Probleme habt, sucht euch wirklich Hilfe. Und wenn es auch nur ein Gespräch mit einer Freundin oder einem Freund ist, oft hilft das auch.
Genau, und es gibt auch noch die zweite Variante. Es gibt ja diese Lebensberatungsstellen, dort arbeiten dann auch Psychologen, Sozialpädagogen und Sozialarbeiter und natürlich auch Psychotherapeuten. Das ist ein komplett anonymes Angebot. Es ist ein auch kostenloses Angebot. Es gibt auch noch diverse Hotlines, die man anrufen kann. Bei Kindern und Jugendlichen ist das zum Beispiel halt die Nummer gegen Kummer. Das gibt es aber halt auch für Erwachsene in allen möglichen Lebenslagen. Also scheut euch nicht. Und weswegen wir das einfach so erwähnen, dass natürlich Fußball ist für uns natürlich alle auch ein ganz wichtiger und toller Teil unseres Lebens, aber es ist nicht unser Leben. Und es gibt ja auch noch ein Leben da draußen und da gibt es natürlich auch immer wieder Herausforderungen zu bewältigen und da kann ich nur jeden dazu anhalten, dies halt auch zu tun, auch in unserem eigenen Interesse. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern das ist vielmehr einfach auch ein Zeichen von Stärke und von Selbstreflexion und auch gerade im Sinne der eigenen Weiterentwicklung.
Genau, und dann habt ihr sicherlich jetzt, hattet ihr sicherlich auch schon vorher, aber jetzt wahrscheinlich noch mehr Verständnis dafür, dass wir ein bisschen gebraucht haben, uns dann hier neu zu ordnen. Tobias und ich machen den Podcast erstmal weiter. Wir haben auch viel Zuspruch von euch bekommen. Vielen Dank dafür auch nochmal, die wirklich an teilweise sehnsüchtig auf neue Folgen gewartet haben. Jetzt sind wir aber wieder da und jetzt ziehen wir wieder an. Ja, zieh mal wieder an, das ist ein passendes Thema. Wir steigen um auf das Thema Fußball und Martin hat es gesagt und du, Tobias, auch gerade eben, manchmal kann ja auch der Fußball dann wirklich ablenkend sein und gerade wenn es dann so läuft, wie es jetzt aktuell bei uns im Verein läuft, kann man da wirklich ja nur froh sein, dass es entsprechend so ist. Viele gute Dinge passieren aktuell, also wenn man überlegt, wir haben Ende Oktober die letzte Folge aufgenommen. Da sind einige Spiele passiert. Also fußballerisch hat sich einiges getan, aber auch vom ganzen Aufbau des Vereines hat sich einiges getan. Man kann ja fast sogar sagen, auf links gedreht. Das werden wir uns heute angucken. Da werden wir heute zu zweit miteinander drüber sprechen und glaube ich auch hier eine schöne Zeit haben. Und da wollen wir auch schon starten. Ich glaube, mit dem aktuellen Thema. Wir nehmen Sonntagabend auf. Gestern Samstag war das Heimspiel mal wieder, endlich mal wieder ein Heimspiel zu Hause, mal wieder endlich ein Spiel im Schnee. Und wir haben den Aufsteiger aus Bayreuth 4-0 geschlagen. Und Tobias, du warst mit Martin und Max und noch einigen anderen ja auch in Aue. Berichte doch mal, wie war es denn am Samstag in Aue?
Also, es war wunderbares erzgebirgisches Winterwetter. Es war so richtiges, also ich habe dann irgendwann auch zu Max gesagt, dass es so Erzgebirgs-Tiki-Taka um den Gefrierpunkt. Das war aus meiner Sicht ein sehr überzeugendes Spiel. Bayreuth kam zwischen der 10. und 20. Minute, hatte da auch ganz schön viel Kontrolle. Pavel Dotschev meinte dann ja auch später, das war so gewollt. Und das kam auch seinem spielerischen System entgegen, auf das ich gleich nochmal eingehen werde. Und grundlegend war es so, man hatte einfach eine Struktur im Angriff gesehen, man hat es relativ sichere Verteidigungsaktionen gesehen. Und das war in der, als vielleicht vielleicht ein Tor zu hoch ausgefallen, aber eigentlich hatten wir Bayreuth größtenteils im Griff, wirklich auch zum Teil haben wir sie mit sehr einfachen Pässen ausgespielt, wir haben gerade, als sie kommen mussten, hat ja gerade zum 4:0 ein langer und kluger Pass von Chikoha gereicht und das war eigentlich, es war eine sehr tolle Stimmung, es war auch eine sehr friedliche Stimmung auch im Stadion, wie ich das schon lange nicht mehr erlebt habe, also es war ein in der Gesamtheit wirklich sehr verdienter Sieg und muss man auch sagen, auch noch verdienter als der Sieg letzte Woche gegen Ingolstadt. Und ich glaube, wenn man sich auch die Testspielergebnisse anguckt, das stimmt mich im Wesentlichen froh, weil einfach jetzt so eine gewisse Achse steht, die taktische Formation steht, das taktische Verständnis steht, die Abwehr steht insgesamt gesehen auch wieder sicherer, obwohl das ja eigentlich nur eine Behelfsabwehr war mit Majetschak. Und weil er in Kensa ja natürlich auch jetzt eine längere Zeit verletzt ist. Auch Linus Rosenlöcher hat sich merklich stabilisiert. Nazarov kehrt zur alten Stärke wieder zurück. Antonio Jonjic, der da vorne auch als eine Art falsche Neun agiert. Also es ist, also da sage ich gleich nochmal was, ist, also ich muss sagen, ich war ein sehr, sehr zufriedenstellendes Spiel. Einziger Wermutstropfen war in gewisser Weise, es war halt so glatt auf den Straßen, wir sind halt sozusagen auch mit 50 über die Autobahn zurückgeschlichen, war aber glaube ich ganz gut und wir sind auch an einem ausgebrannten Auto vorbeigefahren und da sage ich lieber mal, da ist mir jetzt lieber mal 10 Stunden von Dresden nach Aue samt Spiel unterwegs, anstatt in gewisser Weise irgendwo ausgebrannt an der Seite einer Autobahn zu liegen.
Wie war es denn vor Ort von der Parkplatzsituation? Da habe ich mir so im Vorfeld Gedanken gemacht, also muss man sich so vorstellen, dass ihr dann wirklich im Schnee geparkt habt?
Naja, das war ja so, dass ja der Max ist ja jetzt der Schreiberling, also er schreibt die ganz, ganz tollen Beiträge und deswegen durften wir auf dem Kunstrasenplatz parken. Ach, also insofern war das ja kein Problem.
Sehr gut, okay, dann müssen wir vielleicht nochmal aufklären. Wir sprechen ja immer von Max Richter, seines Zeichens, Our Community, Our Podcast Community macht ja viel auf Twitter, hat früher auch schon für, ich glaube, Liga Online geschrieben. Eine sehr gute Schreibe und ist jetzt tatsächlich ein Unterstützer des Medienteams von Aue, das Ganze ehrenamtlich. Also ziehe meinen Hut für die ganze Arbeit, die er hier reinsteckt. Und ja, teilweise oder gerade die Spielberichte kommen jetzt aus seiner Feder. Und wer sich die durchliest, wird auch sehen, dass er da wirklich ein Faible dafür hat. Und cool ja auch vom Verein, sich sozusagen jetzt der engagierten und ja motivierten Fans dann zu bedienen, die sich dann anbieten für solche Dienste. Ich glaube, Ronny Krasser, der das ja sonst immer übernommen hat, hat ja, glaube ich, einen Haufen Arbeit da früher immer gehabt, all das Mediengeschehen, gerade im Social-Media-Bereich natürlich abzubilden und da Unterstützung zu bekommen und die auch anzunehmen, ist ja schon mal super. Und ja, Max ist jetzt Teil des Vereins, super gut. Und wenn es dazu auch noch da gehört, dass man auch einen Parkplatz bekommt, umso besser. Dann kann man ja direkt vor Ort dann parken. Also super gut.
Ja, und insofern war das jetzt auch eigentlich auch gar kein Problem. Und ich bin erstaunt, dass auch das auf dem Kunstrasenplatz das auch aushält, wenn da mehrere Tonnen Autos auch auf ihm stehen. Also das hat mich dann auch schon überrascht. Da habe ich auch was gelernt wieder.
Das machen sie ja genau regelmäßig, aber ist sicherlich richtig, ne? Dass der Verein ja auch dort trainiert dann entsprechend. Und würde ich eigentlich sagen, dass man dann die Sachen schützen muss. Aber die Parkplatzsituation ist ja eh da ein Problem. Und dann nutzt man wahrscheinlich jeden Quadratmeter, der sich dann bietet, auch zum Parkplatz heraus. Ja, ich hatte vor dem Bayreuth-Spiel tatsächlich so ein paar Gedanken rund um das Wetter heraus, aber da ging es nicht mehr um die Anfahrt, sondern eher vom Spielerischen her, dass ich eher gedacht hatte, das spielt den Bayreuthern eher in die Karten, weil ich jetzt von Haus aus mal ausgegangen wäre, dass wir eher spielerisch den Gegner beherrschen können und dass natürlich das Wetter jetzt nicht herbringt, da einen Gegner auseinanderzunehmen und auszuspielen. Aber so wie dann das Spiel gelaufen ist, muss man ja sagen, dass es optimal vom Ergebnis her gelaufen ist. Ich fand es auch sehr guten Sieg, wobei ich dann, komme ich gleich dann auch nochmal drauf, auf ein paar negative Punkte. Irgendwie bin ich immer gefühlt, Tobias, immer derjenige, der entweder, wenn es schlecht läuft, uns irgendwie motiviert, dass das Glas halb voll ist und wenn das Glas voll ist, irgendwie immer noch der Meinung, nee, es ist nur halb voll, deswegen werde ich gleich dann nochmal so ein paar negative Dinge auch aus den letzten Spielen irgendwie herausziehen. Aber nichtsdestotrotz muss man halt mal sagen, dass wir jetzt, ich habe es gestern mal rausgesucht, nach über 600 Tagen mal wieder mehr Punkte haben auf dem Tableau, als es Spieltage sind. Also wir sind jetzt bei Spieltag 19, die Hinrunde ist damit beendet und wir haben 20 Punkte und dass wir mehr Punkte als Spieltage hatten, war zum letzten Mal zum Ende der Saison 2021 im Mai, als wir 44 Punkte nach 34 Spieltagen dann hatten. Das heißt, die komplette letzte Zweitligasaison als auch jetzt die Drittligasaison sind wir echt immer den Spieltagen hinterhergerannt. Und das jetzt als Abstieger in der dritten Liga, der Trend spricht für uns. Und wir haben die Siegesserie von 4 Siegen inklusive Pokalspiel entsprechend ausgebaut. Und das gilt ein großes Lob an die Mannschaft natürlich, aber ich glaube auch an Pavel Dotschew. Du hast es angesprochen, er hat auch so ein paar taktische Änderungen oder vielleicht auch von personelle Änderungen vorgenommen. Du hast gesagt, du hast es schon mal angeguckt. Willst du noch was zur Formation sagen? Willst du das vielleicht hier gerade hineinpacken?
Genau, also Pavel Dotschew spielt ja eigentlich immer mit einem 4-2-3-1-System. Und das Spannende an diesem 4-2-2-1-System ist ja eigentlich, dass er sozusagen die zweite Viererkette ja total aufgehoben wird. Also man hat natürlich hinten die klassische Viererkette und ist aber so, dass mit einem 4-2-3-1-System es natürlich immer auch ein sehr, sehr starkes Mittelfeld gibt. Und weswegen man auch sagen kann, dass das 4-2-3-1-System grundsätzlich einfach auch eine enorm defensive Formation ist, die natürlich auch Stabilität bietet. Allerdings ermöglicht es auch bei Ballbesitz ein sehr schnelles Umschalten, was wir gestern auch wunderbar gesehen haben. Und durch diese numerische Überzahl stehen auch ganz viele Überzahlspieler, die aber auch noch durch diese Sechser im Wesentlichen verstärkt werden können. Es ist aber auch ganz wichtig, dass im 4-2-3-1-System die beiden Flügelspieler aus dem Mittelfeld auch so aufrücken können, dass sie als Außenstürmer fungieren. Und bisweilen ist es ja auch so, es war ja gestern auch so, dass ja Sikora sich ja auch mit ins Angriffsspiel eingemischt hat. Also insofern kann ja auch offensiv daraus schnell ein 4-4-3 werden, was ja wiederum für die Offensive viel, viel besser ist. Genau, und das lässt sich im Wesentlichen eigentlich so erklären, dass die Außenverteidiger müssen dafür ganz, ganz schnell und wendig, vor allem noch ballsicher sein und müssen sich auch ins Offensivspiel mit einmischen. Allerdings ist es so, dass durch diese fehlende Unterstützung aus dem Mittelfeld bisweilen, also gerade wenn sie in Konter sind, sie häufig erstmal auf sich alleine gestellt sind, was ich ja gestern auch gesehen hat bei diesem Lattenknaller, da stand auch der Außenverteidiger vollkommen blank da. Mhm. Und die Doppelsechs, es wird meistens so interpretiert, dass es einen defensiveren Sechser gibt und einen offensiveren. Und der Defensive war gestern Schreck und der Offensive, das ist Sikora gewesen. Und der sich auch sehr stark auch um das Aufbauspiel im Wesentlichen mit gekümmert hat. Gleichzeitig aber auch den Ballbesitz im Rückraum gesichert hat und somit ja auch Dmitri Nazarov natürlich auch mögliche Freiräume natürlich auch eröffnet hat.
Ja, vielleicht hier noch kurzer Einschub, weil du ihn jetzt mehrfach genannt hast. Marco Sikora ist einer der Gewinner der letzten Spiele für mich und vielleicht auch so ein bisschen Symbol der positiven Spiele in den letzten Spielen. Also Beginn von seinem Tor in Dortmund, dann auch in Ingolstadt, glaube ich, den Pass zum Elfmeter Foul dann sozusagen gemacht. Und gestern nochmal wieder, ich glaube sogar zwei Torvorlagen dann entsprechend gemacht. Also wirklich einer, der nicht nur im defensiven Mittelfeld die Räume zumacht, sondern sich auch mehr und mehr in der Offensive einschaltet und einfach mit klugen Aktionen dann überzeugt. Also aktuell für mich nicht mehr aus der Mannschaft herauszudenken, wobei das, glaube ich, für viele gilt, wenn man sich die Aufstellung jetzt von Ingolstadt und Bayreuth anguckt, hat, glaube ich, Dotschew nur die Stefaniak-Position verändert, weil er sich verletzt hat. Und auch für mich sieht das jetzt wirklich nach einem gerade auch harmonischen Offensivspiel aus, wenn man sich jetzt Stefaniak und Ziyarec anguckt, Nazarov in der Mitte und Jončić vorn, bei zwei Spiele hintereinander echt sehr, sehr ansehnlich. Auch gerade Besong, wie er sich eingefügt hat, ist im Bayreuth-Spiel. Ich glaube, es war auf keinen Fall war es sein Wetter und das hat man auch in den ersten Minuten gesehen, aber allein er überzeugt natürlich durch Geschwindigkeit und das hat man dann auch beim Tor von ihm gesehen, das kannst du auch auf solchen Platzverhältnissen auch gut ausspielen und dann die Geschwindigkeit auch nutzen, auch wenn ihm vielleicht sonst nicht so viel gelungen ist, aber auch ein sehr gelungener Schachzug, da einen auch sehr guten Stefaniak relativ gut zu ersetzen mit einem Spieler von der Bank, der genauso performt, also das war echt gut.
Genau, und das sehe ich im Wesentlichen halt auch ganz genauso, weil Besong passt einfach auch in schnelle Umschaltspiel. Also das Ding ist halt, dass es ganz wichtig ist, dass dieser ständige Wechsel zwischen dem 4-2-3-1 und dem 4-4-3-System offensiv natürlich auch ganz, ganz viel Laufbereitschaft und taktische Disziplin erfordert. Und der Angriff ist insofern deswegen ganz spannend, weil du da entweder, also du hast bloß einen Stürmer, entweder stellst du da einen Brecher rein. Da haben wir auch einen, wie heißt der gleich noch, Thomas, unser Brecher im Team.
Jonic?
Jonjic, nee, Jonjic ist das ist kein Brecher, sondern das ist ja eher so die klassische falsche Neun. Der ist halt schnell, der ist halt beweglich und so weiter und so fort. Also zum
Red mal
Beispiel
gleich noch über Schnelligkeit von Jonsch, aber dann sprichst du Elias Huth an?
Elias Huth zum Beispiel haben wir.
Oder Tusky?
Tusky, genau. Also wir haben ja Huth und Tusky und Huth ist ja eigentlich der Kompromiss eigentlich aus beiden, weil der ist relativ schnell, relativ kopfballstark, aber halt nicht ganz so super robust. Und wohingegen ja Tusky, das ist ja eigentlich ein laufender Koloss auf dem Feld.
Ja, wie gefällt dir Jončić aktuell? Ist ja, sagen wir mal, der Go-To-Guy aktuell, wenn man sich die Tore anguckt. Liefert jetzt nach der Winterpause regelmäßig ab. Wie siehst du ihn im Team?
Ich sehe, also ich glaube, der hat sich jetzt auch mental wieder, glaube ich, ganz gut akklimatisiert. Man weiß jetzt auch, wie man ihn nehmen muss. Er ist ja damals in Kaiserslautern wegen vermehrter Undiszipliniertheiten ja auch rausgeflogen. Und man merkt aber, dass ihm diese neue Rolle einfach sehr gefällt und dass er einfach auch sehr von diesem schnellen Umschaltspiel im Wesentlichen auch profitieren kann. Auch in der Spitze, weil er war ja früher eher so ein LA oder ein RA und jetzt ist aber auch die klassische falsche Neun im Zentrum.
Ja. Also ich glaube, er hilft uns aktuell halt enorm weiter, und wenn es auch einfach nur mit einem hohen Selbstbewusstsein, vielleicht auch unnatürlichen Selbstbewusstsein irgendwie ausgestattet ist, hilft uns eben gerade, weil er die Tore macht, ne? Und dadurch natürlich auch uns Erfolg bringt und sich selbst natürlich auch wieder ein weiteres Selbstbewusstsein einimpft. Das passt schon so gut, wobei ich immer noch auch überzeugt bin, dass aus ihm jetzt kein großer Profispieler mal werden wird, weil der, glaube ich, auch gerade mental wahrscheinlich ein paar Dinge dann einfach fehlen, dass er genau mit diesen Dingen umgeht und diese Dinge verarbeitet kann. Also ich glaube, man muss, glaube ich, auch als Trainer und Trainerteam jetzt aufpassen, dass er nicht sich darauf ausruht und jetzt einfach mal wieder ein bisschen weniger macht. Man muss ihn da, glaube ich, immer weiter pushen. Da sind schon einige Trainer, glaube ich, an ihm gescheitert. Mal gucken, ob es Pavel Dotschev gelingt. Ja, mal schauen. Aber da haben wir jetzt schon oft den Namen auch genannt. Hier wieder, Tobias, Pavel
Ja.
Dotschev. Pavel ist zum dritten Mal da, und da sieht man mal, wie lange wir jetzt auch keine Folge aufgenommen haben. Also nach der Aufstiegssaison 2015-16, wo er uns zum Aufstieg geführt hat, nach dem leider dann negativen Abstiegskampf im letzten Jahr in Liga 2, wo er dann nicht den Abstieg verhindern konnte, und dann ja auch tatsächlich nicht so im Reinen sich vom Verein getrennt hat und ja, tatsächlich auch Ende Januar der Termin vom Arbeitsgericht jetzt im Terminbuch stand, taucht auf einmal Pavel Dotschev wieder bei uns auf als Chefcoach. Ich glaube, die Information gab es dann irgendwann im Dezember. Wie war deine Reaktion, und hättest du dir jemals vorstellen können, dass Pavel Dotschev wieder zurück nach Aue kommt?
Also erstmal, mein erster Gedanke war: Okay, jetzt haben wir Pavel 3.0. Mein zweiter Gedanke: Okay, das ist eine ganz schön weirde Entscheidung. Wie kommt das eigentlich zustande und warum macht Pavel Dotschev das? Hatte dann aber im Wesentlichen Gedanken, oder die zwei Gedanken: Erstens, dass er vermutlich Krach mit der Vereinsführung hatte, die ja bis dahin ja auch gegangen, also die wurde ja
Ja.
ausgewechselt, auch durch die Mitgliederversammlung. Und zum Zweiten ist es natürlich aber auch gerade vom finanziellen Gesichtspunkt ein super Punkt, weil man muss den A keine Abfindung zahlen und B, er steht ja ohnehin schon auch auf der Gehaltsliste. Und ich glaube, so haben wir für den Verein ja eigentlich mit die kostengünstigste Variante. Was aber natürlich auch in gewisser Weise zeigt, dass wie schlimm es eigentlich im Moment auch finanziell um diesen Verein stehen muss. Also, aber da können wir vielleicht später nochmal irgendwie drauf eingehen. Also es ist natürlich, es sickert natürlich nicht durch, aber man macht sich dann natürlich dann auch schon im Wesentlichen Gedanken, wenn man sich halt auch hier diverse Kommentare von Matze Heidrich und sich sowas anhört. Aber Pavel Dotschev ist halt auch ein Trainer, der halt wirklich Regionalliga und dritte Liga einfach perfekt kann, und der kennt das im Wesentlichen auch in- und auswendig. Und gerade das wird auch im Abstiegskampf in der dritten Liga, in dem wir uns ja immer noch befinden, ja auch ein ganz, ganz großes Pfund werden.
Ja, also das glaube ich, war insgesamt dann doch die, also die war zwar irgendwie nicht eine Lösung, an die so viele gedacht haben, aber dann im Endeffekt, wenn man sich es jetzt anguckt, auch unabhängig, wie die Spiele gelaufen sind, war es dann doch auch eine gute und richtige Entscheidung. Das Finanzielle hast du gerade angesprochen. Unser neuer Präsident hat ja schon gesagt, dass wir irgendwie auch doch finanziell gucken müssen. Uns fehlt irgendwie eine Million und wir müssen gucken, wie wir das Geld zusammenbekommen. Dass das natürlich auch ein Riesenfakt, wenn wir jetzt irgendwie nicht einen neuen Trainer ja, suchen müssen. Ich glaube, es spielt noch ein anderer Punkt mit rein, nämlich auch das Thema überhaupt Alternativen. Also ich glaube auch, dass sich auch der Verein schon nach Alternativen umgeschaut hat, aber es da im Zweifel auch keine große nennenswerte Verstärkung irgendwie gesehen wurde oder vielleicht auch dann wirklich auch ja, sich keine großen nennenswerten Trainer beworben haben, auf die man dann hätte zurückgreifen können, weil die Gesamtsituation war ja die im Herbst, dass man eben einen Verein hatte, der sich von der Führung her komplett neu aufgestellt hat. Man hatte einen Zweitligisten, der jetzt auf dem letzten Platz oder Abstiegsplatz in der dritten Liga steht. Und dann das Umfeld rund um Aue ist, glaube ich, auch jetzt für den einen oder anderen vielleicht nicht so das Attraktivste, komischerweise. Und dass das halt einfach auch das Problem war, dass man auch jetzt groß keinen anderen gefunden hat. Und nichtsdestotrotz, umso besser ist es aber trotzdem auch zu sagen, Pavel Dotschev nochmal den Telefonhörer zu nehmen und Pavel anzurufen, wo er vielleicht auch im Verein nochmal andere Connections hatte und ihn dann davon zu überzeugen, diese Mannschaft zu übernehmen. Weil da, ich stimme ich dir auch voll zu, dass er ein sehr guter Drittligatrainer ist, dem ich auch auf jeden Fall zutraue, die Mannschaft richtig anzusprechen und die hier unten rauszuholen. Das bekommt er hin, da bin ich mir relativ sicher. Und ja, die ersten paar Spiele haben sie auch schon gezeigt, dass es auf jeden Fall auf dem Blatt Papier wirkt. Wie viel Pavel Dotschev da jetzt drin steckt, das weiß ich nicht. Wenn du es gesehen hast, vielleicht gestern, Tobias, nach dem Spiel bei Magenta, glaube ich, hat Dimi Nazarov noch ein Interview gegeben und da hat er auch gesagt, dass irgendwie die Mannschaft Pavel Dotschev vertraut und sehr froh ist, dass er hier ist. Die Mannschaft, ich glaube, O-Ton braucht keinen Laptop-Trainer und keine PlayStation-Aufstellung oder wie auch immer, sondern die brauchen auch gewisse Freiheiten und die bekommen sie wohl bei Pavel. Ja, fand ich auch ganz, ganz nennenswert. So ein kleiner Seitenhieb vielleicht auch für die Trainer, die vorher an der Seitenlinie in Aue standen.
Genau, und vor allen Dingen erscheint mir auch Pavel Dotschev jetzt auch wesentlich menschlich nahbarer zu sein, auch als der Rost, der, glaube ich, häufig auch wirklich auch arrogant gewirkt hat und auch ein Stück weit abschätzig und zum Teil auch, wenn er mal selbstkritisch war, hat er eigentlich damit nur den Leuten ein paar auf den Deckel gegeben, die da gerade für ihn gespielt haben. Also das habe ich gestern für mich auch nochmal reflektiert. Also ich glaube, der Rost hat einfach auch menschlich nicht zu Aue gepasst. Und Pavel Dotschev habe ich mal vor Jahren im Zug gehört, das ist schon auch eine kleine Mutti. Also ich glaube, der kann auch die Leute wirklich auch gut mitnehmen und auch gut emotional für sich gewinnen. Und für den Zweitliga-Abstieg, glaube ich, konnte er überhaupt nichts, weil das Team war einfach für die zweite Liga viel, 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 viel zu schwach.
Ja, das glaube ich auch. Das haben wir auch in den Folgen dann in der letzten Saison ja auch recht oft thematisiert und das glaube ich auch. Ja, die Wende ist geschafft. 4 Siege in Folge, hatte ich gerade schon gesagt, wurden jetzt geschafft. Nach den 2 Niederlagen bei Viktoria Köln und der Heimniederlage gegen Duisburg, die auch herb waren mit 0-3 und 0-2, hat man doch dann auch im Herbst das Ruder rumgerissen im Westfalenstadion in Dortmund mit großem Support ja auch von den Aue-Fans, die mitgereist sind, 1-0 gewonnen, dann in Bautzen auch sich am Anfang schwer getan, aber dann doch 4-0 gewonnen und im Pokal, Sachsen-Pokal weitergekommen und dann natürlich hast du angesprochen, auch die Testspiele super abgeliefert, da hatte man schon gesehen, da hat sich was getan in der Mannschaft, gerade auch auf dem Blatt Papier vom Ergebnis her. Und das hat sich dann halt auch gezeigt. Beim Aufstiegsfavoriten in Ingolstadt hat man dann 2-1 gewonnen und jetzt gegen Bayreuth hast du schon ausführlich gesprochen. Ich habe es vorhin gesagt, ich will nochmal so ein bisschen auf die negativen Dinge sprechen zu kommen.
Na?
Und da will ich halt auch nochmal so ein bisschen Wert drauf legen, dass ich der Meinung bin, dass wir die Spiele auch schon glücklich gewonnen haben. So. Und wenn man sich dann, ich habe jetzt die 4 Siege in Folge mal genannt, beim BVB das anguckt, klar, wir haben dann die 3 Punkte geholt und die war enorm wichtig. Das war der Vorabend der Mitgliederversammlung, das muss man sich nochmal hier ins Gedächtnis rufen. Und natürlich auch der letzte Spieltag vor der langen Winterpause. Das war war auch ein guter Auftritt von uns, aber wenn man sich so an die letzten 10 Minuten erinnert, wo wir wirklich fast nur im eigenen 16-Meter-Raum stehen und uns bei Philipp Klevin bedanken können, dass wir die 3 Punkte mitnehmen, dann muss man auch sagen, und im Nachgang ja auch viele gesagt, ein Unentschieden wäre wahrscheinlich verdient gewesen, aber wir haben dann das Spielglück gehabt und haben dann 1-0 gewonnen. Bautzen, auch da wieder schwer getan, wo spielen die? Ich glaube Oberliga spielen die, 2 Ligen unter uns, da kann man vielleicht auch nochmal ein bisschen besser auftreten, aber das ist uns auch da nicht gelungen. Und gegen Ingolstadt haben wir ein gutes Spiel gemacht, das finde ich auf jeden Fall, aber sag mal, wenn man so das Negative sich herausziehen will, das Tor haben wir auch nur gemacht durch einen Elfmeter, zum Glück endlich mal wieder in Elfmeter. Und Ingolstadt hat mich ja enorm enttäuscht. Also wenn man sich das da anschaut, also muss natürlich auch der Gegner und wir haben natürlich auch wenig zugelassen, muss man auch so sagen. Aber was Ingolstadt da in der zweiten Halbzeit dann halt abgeliefert hat, das war schon extrem grottig. Und natürlich haben wir es ausgenutzt und das musst du auch erstmal ausnutzen. Insgesamt guter Auftritt von uns, aber das war auch jetzt nicht das normale Bild von Ingolstadt, würde ich sagen. Und bei Reuth hast du auch schon gesagt, jetzt irgendwie ein Tor zu viel. Auch da kannst du in so einer Phase zwischen der 10. und 20. Minute irgendwie ein Gegentor bekommen und dann auf dem Rasen dann irgendwie nochmal die Wende zu schaffen. Das, glaube ich, wäre uns schwer gefallen und wir haben da einfach im richtigen Moment die Tore geschossen, muss man dann halt auch sagen. Ja.
Genau, also das war ja, ich weiß, worauf du anspielst, da ist es da, wo, glaube ich, Melle der Ball wieder aus den Armen fliegt, ja, und das wird in den Rückraum gespielt, ja, und, glaube ich, ein durchschnittlicher Drittligist hätte das genutzt und wir hatten Glück, dass da halt auch niemand stand, ja, und man muss einfach auch sagen, dass die Abwehr von Bayreuth in diesem Spiel nicht Drittliga-tauglich war, also für mich sind die auch der allererste Abstiegskandidat, weil es, glaube ich, auch von der individuellen Klasse da, glaube ich, im Wesentlichen auch nicht reichen wird. Aber ich glaube, am Ende sei es drum, denn am Ende des Tages fragt niemand mehr, wie sind diese Punkte auf unser Konto gekommen. Ist vielleicht auch so ein bisschen wie beim Gehalt. Am Ende fragt ja auch niemand mehr, war das Gehalt, was du dir da erarbeitet hast, war das denn am Ende auch verdient? Oder ist es einfach, also verstehst du, worauf ich hinaus will? Also so ein bisschen, das Ergebnis zählt und die, ja, Punkte zählen so. Und natürlich, dass ja jetzt noch nicht alles perfekt ist. Und so richtig ein Dominator-Fußball haben wir ja unter Pavel Dotev nie gespielt. Also das waren ja immer knappe Kisten, 1-0, 2-1 und, ja, so weiter und so fort. Also es war ja nicht so, dass wir den Gegner jetzt wie 1-2er Bremen mit 8-0 überrollt haben oder so.
Ja, und deswegen ja aber immer so ein bisschen das Einordnen ins Gesamtgeschehene. Da haben wir uns auch das Spiel Glück im Zweifel verdient nach der Hinserie, wo wir auch gute Spiele gemacht haben, für mich immer noch so prägend, dass das Heimspiel gegen Dynamo, wo wir wirklich 89 Minuten hoch überlegen sind und einfach das Tor nicht reinkriegen und die machen halt mit einem Schuss dann irgendwie das 1-0 und wir verlieren dieses Spiel, was du auch hättest nie verlieren können, wo einfach das Spielglück dann eben komplett auf der anderen Seite lag. Haben wir es uns natürlich auch verdient, dass wir mal Spiele wirklich gewinnen und vielleicht auch hoch gewinnen, das ist auch gut fürs Torverhältnis, wie jetzt gegen Bayreuth, was uns eben dann in der Hinserie nicht gelungen ist und deswegen alles gut, freut mich für die Mannschaft auch, dass sie sich belohnt, auch mal für die harte Arbeit, auch gerade jetzt nach der Winterpause und im Training dort, dass sie auch Ergebnisse liefern. Und die nächsten Spiele werden schwer. Können wir vielleicht dann am Ende nochmal drauf gucken. Aktuell sind wir aber über dem Strich, das ist das Wichtige. Und ich glaube, das ist auch jedem bewusst, dass allein das in diesem Jahr zählt, sich jetzt gut vorzubereiten für die nächste Drittligasaison, noch ein paar Plätze nach oben klettern und einfach relativ schnell nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Und dann sind alle happy bei uns.
Genau, und wenn wir jetzt am Ende auch noch den Sachsen-Pokal gewinnen, wäre das ja nochmal Sahnehäufchen auf einer insgesamt bis gesehen eher verkorksten Saison.
Sehr gut, genau. Das nächste Spiel dann in Chemnitz, glaube ich, so Mitte März, da haben wir noch etwas Zeit dazu.
In einer der für Aue verbotenen Städte.
Ja, das stimmt. Aber auch da werden wir einen guten Auswärtsmob mitbringen und zeigen, was wir können. Gut, lass uns nochmal, Tobias, einen Blick auf den neuen Verein, muss man ja sagen, werfen. Mhm. Wir haben den kompletten Vorstand neu aufgebaut, Aufsichtsrat aufgebaut. Wir beide hatten ja leider keine Zeit, im November zu der außerordentlichen Mitgliederversammlung zu gehen. Du hast ja aber auch ganz sicher dann auch medial mitverfolgt. Das Ergebnis ist auch jedem bewusst. Neuer Präsident, neuer Vorstand, neuer Aufsichtsrat. Für mich so, und jetzt auf die Namen dann eingehen zu wollen, jeder von euch, wer sich dafür interessiert, hat sicherlich auch da die guten Kommunikationsmedien genutzt vom Verein, die nochmal auch jeden Vorstand nochmal einzeln vorgestellt haben mit so einem Steckbrief, fand ich super gut, um das nochmal so ein bisschen menschlicher einschätzen zu können. Mhm. Aber was es für mich halt ausmacht, dass jetzt auch gerade in verantwortliche Positionen auch wirklich Männer gekommen sind, muss man ja auch sagen, die einfach sehr eng auch schon mit dem Verein zu tun haben. Ja, wenn ich an so einen Robert Scholz denke und auch mit anderen, die jetzt da auch im Vorstand mit eingebunden sind, auch im Aufsichtsrat eingebunden sind, merkt man halt einfach, da ist wirklich das große Herzblut, etwas dem Verein zurückzugeben oder vielleicht auch doch einfach mehr zu geben, als es vielleicht ein einfacher Fan dann tut und sich in so einer wichtigen Situation wirklich dem Verein hinzugeben und gute Arbeit zu leisten. Wie viel sie jetzt da an dem sportlichen Erfolg schon teilgenommen haben und Teil davon sind, das müssen andere beurteilen. Aber ich glaube, so auf mittelfristige Zeit war es eine gute Entscheidung, uns auch wirklich als echten Kumpelverein aufzustellen. Und so die Außendarstellung und so das Gefühl, wie es aktuell rüberkommt, ist man mal wieder stolz, Teil des Vereins zu sein.
Richtig. Und ich, auch wenn ich mich jetzt bei einigen hier sicherlich nicht sehr beliebt machen werde, ich denke, es ist einfach auch gut, dass auch viele alte Zöpfe abgeschnitten worden sind. Dass man jetzt auch tatsächlich auch Leonhard, die haben hier Leonhard zumindest ein, zwei erstmal aus dem Verein genommen hat. Ich bin mir relativ sicher, sie warten auf ihre Chance, wieder zurückzukommen. Also sie unterstützen ja weiterhin den Verein. Also gab auch gestern, glaube ich, wieder einen Tweet oder...
Ja.
Das war ein Tweet. Also Helge Leonhard twittert wieder.
Nee, ich glaube, bei Instagram oder bei Facebook auf jeden Fall kommt noch... Wir werden einen Helge der Woche wieder haben. Dank Helge. Komm mal, mach mal am Ende.
Genau. Und ich glaube, dass jetzt aber natürlich ein Stück weit auch erst die Zeit kommen wird, dass man jetzt natürlich auch mit dem neuen Vorstand und dem neuen Präsidenten vielleicht auch mal kritische Aspekte der Ära Leonhard Vogt natürlich einfach auch beleuchten wird, weil du hast es ja vorhin auch schon gesagt, also wenn der neue Präsident sagt, wir müssen finanziell mal gucken, und uns aber halt suggeriert wurde, okay, wir haben das ja alle super überstanden, die Corona-Zeit, das sind ja Aussagen, die einander ja einfach auch ein Stück weit widersprechen. Und ich glaube einfach auch, dass diese neue Führung ein Stück weit auch wegkommt von dieser, ja, auch Gutsherrenart, die Helge Leonhard häufig auch an den Tag gelegt. Das ist ein cooler Typ. Das ist ein Macher, der hat ganz viel erreicht für die Region. Aber natürlich ist so eine Gutsherrenart, sage ich jetzt mal, wie früher die Kolonialherren oder die Gutshofbesitzer da an den Tag gelegt haben, natürlich heute mit modernem Führungsstil natürlich nicht mehr angemessen. Natürlich, Aue wird, glaube ich, niemals wirklich basisdemokratisch sein. Ich glaube, das ist auch, glaube ich, von vielen gar nicht so gewollt. Aber dennoch ist es wichtig, Fans und die ja oder auch Mitglieder des Vereins, die auch mit die wichtigsten Geldgeber sind, einfach auch zu partizipieren und mit ihm auch auf Augenhöhe zu kommunizieren. Das wäre mir einfach so ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Und die neue Öffentlichkeitsarbeit ist ja, die ist wichtig. Und ich weiß auch nicht, es ist halt so ein, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber von außen wirkt es teilweise so, als gäbe es doch innerhalb des Vereins auch untereinander enorme Befindlichkeiten. Und das ist, ich habe das ja gestern schon im Stadion gesagt, letztlich gesehen ist Erzgebirge Aue halt ein Profiverein, der aber lange Zeit nicht wirklich von Profis geführt wurde, also zumindest nicht auf jeder Ebene. Oh, ich sehe jetzt schon wieder die bösen Instagram-Kommentare wieder eintrudeln. Und insofern ist so diese Professionalisierung, die jetzt damit auch einhergeht und auch die Installation von Matze Heidrich zuerst als sportlichen Leiter, jetzt als Sportvorstand, einfach ein logischer und wichtiger Schritt, um so zum Beispiel auch in der nächsten Saison sozusagen auch wieder den Blick nach oben zu wenden, um halt mittelfristig wieder auch an die Fleischtöpfe der zweiten Liga zu kommen. Denn darum geht es ja auch bei Erzgebirge Aue. Da geht es ja auch sehr viel um Folklore und Beisammensein und die Nudeltopf und aber am Ende des Tages ist das ja einfach auch nur ein wirtschaftliches Unternehmen, welches teilweise mehr Budget zur Verfügung hatte als viele mittelständische Unternehmen als in dieser Region und die müssen natürlich auch von Profis geführt werden. Und ob es in Sachen Helge Leonhard und Vogt nochmal ein böses Erwachen geben wird, ich kann es nicht sagen, aber ich möchte es gerne mal mit einem Bild formulieren. Wenn ein neuer Finanzminister kommt, macht er ja auch erstmal einen Kassensturz und wird dann feststellen, okay, was haben wir denn meine Vorgänger hinterlassen? Also insofern kann es, sehe ich dann potenziell auch einen Kritikpunkt zwischen Leuten, die natürlich, oder zwischen Menschen, die ja berechtigterweise sehr für das Team Leonhard Vogt waren, aber auch zwischen denen, die die Sache zwischen, die auch die Sache damals auch schon sehr, sehr kritisch gesehen haben.
Und das ist dann wieder dem Spruch folgend, jedes zu seiner Zeit dann eben auch, ne? Und natürlich auch da hier bei uns schon oft thematisiert, großer Dank an die Leonhard Brüder, was sie in den 90ern, 2000ern einfach für den Verein geleistet haben. Jedem ist bewusst, dass es uns sonst nicht mehr geben würde. Aber eben jedes zu seiner Zeit, es war dann eben an der Zeit für diesen Umbruch. Und da war eben notwendig, du hast schon die Themen angesprochen, sich dann einfach auch medial und nach außen anders aufzustellen. Und nach außen heißt auch schon mal bei uns im Erzgebirge, den Mitgliedern gegenüber anders aufzustellen und sie anders mit einzubinden, weil sie dann doch, glaube ich, das größte Kapital sind für uns. Kumpelverein war schon Trikotsponsor bei uns. Und darauf kann man sich halt auch als Verein immer verlassen. So. Und dieses Vertrauen einfach mal wieder zu stärken, da war eben genau dieses Abschneiden der alten Zöpfe wichtig. Und wenn jetzt noch der sportliche Erfolg auch noch mitkommt, dann sind wir, glaube ich, hier auf einem guten Weg. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, wir sollten uns da nicht blenden lassen, gibt es noch viel zu tun. Und auch diese neue Führungsmannschaft muss ich erstmal neu wieder insgesamt finden und aufstellen. Matze Heidrich hast du schon gesprochen, glaube ich, eines der, vielleicht ist es sogar der beste Transfer in diesem Jahr für uns gewesen, weil der, glaube ich, auch viel Professionalität in den Verein mit reinbringt. Lange Jahre jetzt auch, glaube ich, in Köln Nachwuchsleiter entsprechend gewesen, mit Kontakten, mit den entsprechenden Mechanismen vertraut, wie Profifußball funktioniert. Und entsprechend auch bei uns jetzt mit hohen Würden ausgestattet. Sodass er dann eben auch gewisse Rädchen drehen kann und gewisse Veränderungen vornehmen kann. Wir haben ja auch dann jetzt gerade über Max auch schon gehört, dass es echt auch ein sehr umgänglicher Typ ist, mit dem man gut quatschen kann und der da auch ganz offen und transparent einfach seine Entscheidungen erklären möchte. Ja, einfach ein cooler Typ und ja, wieder einer, der den Kumpelverein nach vorn bringen kann. Also super gut.
Genau, also letztlich gesehen, also es ist so ein bisschen, der hat so diese, war ja auch als Spieler war da ja auch schon sehr, sehr bodenständig. Also ich meine, haben wir vorhin so ein bisschen was von ihm angeguckt. Das ist ja wirklich ein knallharter defensiver Mittelfeldspieler gewesen, der ja auch seine große Profikarriere natürlich auch bei Erzgebirge Aue begonnen hat. Hat 151 Spiele für uns absolviert. Lass mich mal ganz kurz gucken in den Saisons von 2000 bis 2005, beziehungsweise, bis 2005 und war dort häufig auch einer, hat dort natürlich auch in der Regionalliga, in der zweiten Bundesliga wirklich ganz, ganz wertvolle Dienste für uns geleistet und der natürlich auch sehr mit der Region natürlich auch verwurzelt ist und der natürlich auch als Leiter der Nachwuchsabteilung in Cottbus, in Köln oder auch sogar kurzzeitig sogar mal Trainer bei Cottbus 2 natürlich auch sich schon sportliche Meriten natürlich auch verdient hat und der natürlich einfach auch so eine gewisse Gelassenheit einfach auch mit reinbringen, natürlich aber auch ein Stück auch ein Auge für Spieler einfach auch hat.
Ja,
klar. Na, und das ist ja das, was uns ja im Wesentlichen auch gefehlt hat, auch gerade in der Zeit von Leonhard und Vogt. Also das ist so ein bisschen, gerade wenn ich mir die Zweitligasaison denke, wo man sich vollkommen harakiri sich da irgendwelche Spieler zusammengeholt hat. aber gut, man sollte die Toten der Vergangenheit ruhen lassen. Aber trotzdem, ich glaube, das ist, wie du schon richtig sagtest, ist das eigentlich für uns fast schon ein Königstransfer, der uns auch in Richtung Sachen Professionalisierung auch in signifikanten Schritten weiter voranbringt.
Auf jeden Fall. Jetzt muss es nur finanziell dann irgendwie noch funktionieren, dass er auch entsprechende finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt bekommt, da entsprechend handeln zu können. Aber so sind wir, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Ja, sehr gut aufgestellt vom Verein her. Die Mannschaft sind wir gerade schon ein bisschen durchgegangen. Wir haben auch einen Neuzugang in der Winterpause zu uns bekommen. Jakob Kilian kam vom Karlsruher SC. Ich habe gerade vorhin mal geguckt, nur 3 Kurzeinsätze, 3-mal eingewechselt wurden in der aktuellen Zweitligasaison für Karlsruhe. Auch den, Tobias, hast du dir mal angeschaut und hast ein paar Informationen zusammengesammelt.
Genau, das ist, also das Verwirrende ist, der hat 2 potenzielle Vornamen in seinem Namen, aber er heißt Kilian Jakob.
Oh, sorry, Entschuldigung.
Ja, aber kein Problem, ich hab auf Arbeit halt auch immer einen...
Das sagt man doch im Erzgebirge immer so, hier der Otto Thomas und Düster Tobias und so, das ist bei mir richtig, so drin einfach, kann ich nichts für.
Richtig, bei mir auf Arbeit habe ich auch einen, der hat, nennen wir ihn jetzt mal Paul Gustav, also der heißt jetzt nicht Paul Gustav, Und da sagt man, hier, Gustav, Gustav, hier, komm mal her. So, nee, ich bin nicht der Gustav, ich bin Paul.
Gut, da kann ich natürlich auch mitreden, ne? Weil mein Nachname ist auch ein Vorname. Auch ich werde mit dem Nachnamen angeschrieben, mit Herr so und so oder mit dem Vornamen Herr Thomas. Aber das ist nun mal der Kelch, den Kelch, den ich trage. Ja.
Richtig. Wie oft bist du da auch schon mit Otto von den Simpsons verwechselt worden?
Nie, Tobias, nie. So weit geht's nicht.
Okay, also ich hab mal ein bisschen geguckt. Also er hat durchaus Erfahrung gesammelt. Die meiste Erfahrung, die er gesammelt hat, war in der Regionalliga Bayern. Da hat er auch sogar relativ häufig getroffen. Also hat er mal für Augsburg 2 gespielt, dann hat er mal 14 Spiele in der dritten Liga für Toguchi gemacht. Hat auch letzte Saison hat auch 13 Einsätze in der zweiten Bundesliga gehabt und diese Saison tatsächlich auch nur 3 Kurzeinsätze. Das ist ein Spieler. Moment. Das ist ein Spieler, der vor allen Dingen einfach auch durch seinen starken Antritt und durch seine starke Beschleunigung einfach auch wirklich auch profitieren kann. Der einfach auch über solide Flanken und Kurzpässe, eine solide Ballkontrolle verfügt, der sicherlich jetzt nicht hundertprozentig der robusteste ist, der aber einfach über eine ganz solide, aggressive verfügt. Und sicherlich, er ist sicherlich mehr für die Defensive auch eingeplant und da kann man eher sagen, hat er, würde ich mal sagen, hat er sicherlich Stärken und Schwächen, ist aber glaube ich so, dass jetzt muss ich mal jetzt immer noch ganz kurz gucken, dass Kilian Jakob, jetzt ist ja euch war selber verwirrt, dass Kilian Jakob sicherlich für die dritte Liga eine gute Verstärkung ist, weil er theoretisch auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden kann, aber er ist von Haus aus ist es linker Verteidiger und dadurch können wir einerseits Linus Rosenlöcher in den Konkurrenzkampf involvieren und wir können dadurch natürlich auch Chikora noch fester im defensiven Mittelfeld einplanen.
Ja, du hast die zwei Namen genannt, die bisher diese linke Außenverteidigerposition eingenommen haben und da einen Konkurrenzkampf hinzubekommen, wobei mir auch Rosenlöcher gut gefallen hat, jetzt zuletzt dann auch, aber natürlich vielleicht auch so ein bisschen übertragen von den positiven Ergebnissen, da jemanden zu haben, der von hinten drückt und versucht auch den Konkurrenzkampf hochzuhalten, sicherlich gut. Und in den Medien geistert ja auch noch ein bisschen rum, dass man einen Innenverteidiger suchen. Nach den letzten Spielen, jetzt vier Spiele, letzten vier Spielen nur ein Gegentor zu bekommen. Also die Abwehr scheint aktuell sattelfest zu sein. Aber durch den Ausfall von Kanzer kann man da sicherlich nochmal das eine oder andere tun. Gerade weil dann schauen wir ja auch Alex Sorge so ein bisschen eher zum Bankdrücker wird. Jetzt die letzten zwei Spiele immer auf der Bank gesessen. Und da jetzt setze ich ja auch Majetschak dann einfach diese Position neben Bürger dann eingenommen hat. Ja, muss man mal schauen, ob da noch was passiert jetzt. Ich glaube, Matze Heidrich irgendwie auch nochmal im Unton gehört zu haben, der meinte, man will jetzt die Entwicklung in der zweiten, ersten Liga abwarten. Da wird jetzt noch im Januar viel passieren und dann kriegt man vielleicht noch ein Schnäppchen. Ist sicherlich auch eine gute Investition.
Und zumal man ja auch sagen muss, dass das eine Schambeinentzündung, die kann wirklich potenziell auch eine ganze Halbserie dauern. Ja, es ist so ein bisschen und so aktuell. Also Alexander Sorge steht da wahrscheinlich im internen Footer-Ranking der Innenverteidiger gerade ganz, ganz, ganz weit hinten, wenn er selbst von jemandem ersetzt wird, der eigentlich gar kein Innenverteidiger ist in Form von
Ja,
Erik Majetschak.
Genau. Aber die Ergebnisse geben dem Trainer recht, der die Aufstellung macht. Aktuell läuft es auf jeden Fall. Aktuell läuft's, aber mit Blick auf die nächsten Spielen, glaube ich, steht uns ein schwieriges Programm voraus. Jetzt das nächste Heimspiel direkt gegen Freiburg, die aktuell Vierter sind, wird, glaube ich, nochmal eine andere Kategorie als jetzt gegen Bayreuth. Vielleicht haben wir wieder Glück, vielleicht bringt uns der Schnee Glück und der Schnee bleibt liegen und es fällt vielleicht auch nächsten Samstag dann nochmal etwas Schnee. Dann geht's nach Osnabrück, dann kommt Mannheim zu uns, dann geht's nach Wiesbaden, aktuell Zweiter, dann kommt Saarbrücken, aktuell Dritter. Also wenn man sich's mal anguckt, die nächsten 5 Spiele, spielen wir dann gegen den Zweiten, Dritten und Vierten. Da ist schon echt ein schwieriges Programm voraus und auch ein richtiger Gradmesser natürlich jetzt auch nach der letzten Siegesserie, wo die Mannschaft auch beweisen kann, wo sie steht. Zum Glück muss man auch nach den Ansetzungen sagen, zum Glück haben wir jetzt ja echt ein paar Punkte gesammelt.
Ja.
Mal gucken, was jetzt noch kommt.
Genau, also der Gradmesser wird Freiburg 2 werden. Ich hätte niemals gedacht, dass die so eine gute Serie spielen, aber das ist halt immer so bei diesen zweiten Mannschaften. Du kannst nicht einschätzen von dem Spiel, wer kommt von den Profis runter. Das sind ja auch alles junge Kerle, die da spielen. Osnabrück ist auch immer ein schwieriger Gegner. Ich glaube, Mannheim kannst du in der Tendenz zu Hause schlagen, dann kommt Wien, Wiesbaden, gegen die ist auswärts noch nie irgendetwas gegangen.
Ja,
Also,
das stimmt.
ja. Also von dahin gehend, also. Ja, aber ich glaube, wenn man mal guckt, wer da sonst noch jetzt noch mit unten steht, Halle, die sind so schwach. Also das ist ja fast schon erschreckend, wie schwach die sind. Also haben wir heute wieder verloren. Dann haben wir bei Reut, dann
Meppen.
Zwickau. Mit Zwickau musst du eigentlich immer rechnen.
Nö.
Na, aber so ein bisschen, die sind ja abstiegserfahren. Also
Ja.
sie haben zwar ein sehr schönes Regionalliga-Stadion.
Nö.
Ich glaube, du hast da gerade meinen versteckten Diss nicht mitbekommen, weil ich ja sagte, ein
Oh,
Regionalliga-Stadion.
Entschuldigung, natürlich, natürlich.
Ja, das
Aber
ist.
mit Schön und Stadion und Zwickau in Verbindung, da gibt es
Ja.
direkt so eine Abwehrhaltung direkt.
Das verstehe ich. Und Meppen, bei denen seit Wochen nichts. Also Meppen ist ein typischer Absteiger. Die spielen immer gut. Ich habe sie auch letzte Woche in Dresden gesehen. Die spielen eigentlich immer gut, aber kriegen halt keine Siege zusammen. Also
Ja.
so ein bisschen Oldenburg ist auch in der Abwärtsspirale nach unten. Also Essen, da, schwierig zu sagen, die kann ich jetzt irgendwie gar nicht einschätzen.
Ja.
Ich glaube, dass die Fans dort alle positiv bekloppt sind, zumindest die meisten. Und ja, es ist halt so ein bisschen, ich denke, dass der Abstiegskampf wird noch 2, 3 Spieltage vor Saison noch sein. Und wenn wir aber die letzten Fahrten ruhig machen können, dann haben wir, glaube ich, so den absoluten Worst Case verhindert. Und weil Relegation gibt es ja in der dritten Liga nicht. Und wenn man einmal in der Regionalliga ist, das ist so ein Flaschenhals, da kommst du so schnell
Ja,
nicht mehr hoch.
das gilt es mit allen Mitteln zu verhindern. Und der
Genau.
Weg aktuell zeigt ja nach oben. Und hoffentlich bleiben wir dabei.
Genau.
Genau, wir hatten beim letzten Mal in der letzten Folge ja auch schon einen ja, kleinen Abgesang auf unsere beliebte Kategorie, den Helge der Woche gemacht. Und wenn es jetzt auch schon Richtung Ende der Folge dann geht, können wir aber tatsächlich mal wieder oder noch einen Helge der Woche präsentieren. Hätte nie gedacht, dass es nochmal hier hochkommt bei uns. Aber du hast es vorhin schon kurz angesprochen, es gibt eine Meldung, die tatsächlich für mich auch nennenswert ist. Von Helge Leonard, der nämlich in den sozialen Medien, ich krieg's tatsächlich jetzt auch vom Screenshot her nicht genau hin, ob es jetzt bei Twitter oder Instagram oder bei Facebook war, auf jeden Fall ein Kommentar auf den Post von Aue, die Heimsieg posten und sich für die Unterstützung bedanken, wo Helge Leonard dann darunter postet: Danke Jungs, ihr seid auf Kurs und bestätigt eure Wettbewerbsfähigkeit. Ihr bestätigt mir das, wo ich euch immer Mut gemacht habe, was ich euch gestern wieder sagte, und ihr habt geliefert. Alles braucht halt seine Zeit. Das ist ein Spruch, den ich gerade gebracht habe. Okay. Weiterhin viel Erfolg, zieht durch und haltet zusammen. Hämmer und mehrfache Hämmerzeichen, Hämmer-Emojis in der Nachricht. Was macht das mit dir, diese Nachricht, Tobias?
Also da gibt's ja, schrieb er wirklich, was ich euch gestern
Ja,
sagte?
steht so hier drin.
Das heißt ja, hat er Kontakt zur Mannschaft?
Das ist investigativ, was du jetzt hier herausgefunden hast, aber tatsächlich scheint es so gewesen zu sein, ja.
Also für mich schwingen ja hier gewisse Punkte mit. Also erstens schön, dass er sich meldet und dass er jetzt dem Verein nicht ganz den Rücken gekehrt hat. Das ist schon mal eine tolle Sache. Und er unterstützt ja auch den Verein, er unterstützt ja auch die Jugendvereine. Ein Stück weit schwingt aber auch mit. Ich habe ja eigentlich gar nicht so viel falsch gemacht, denn es ist ja genau das eingetreten, was ich euch ja immer gesagt habe. Gut, das ist natürlich manchmal auch ein Spruch, den ich manchmal auch bringe. Das ist, glaube ich, nicht meine beste Persönlichkeitseigenschaft, aber so ein bisschen, das schwingt ja so ein bisschen mit. Also ich hab's ja immer gesagt und so weiter und so fort. Also das ist so ein bisschen auch so, sich vielleicht auch sich so ein bisschen selber, was sich vielleicht auch so in den Schutz nehmen. Das ist so, das schwingt halt mit. Und natürlich möglicherweise jetzt aber da nur reine Kaffeesatzleserei, vielleicht auch so ein bisschen der Versuch, sich mittelfristig sich auch wieder für ein Amt in Aue sich in Stellung zu bringen?
Ja, sicherlich noch, sagen wir mal, sehr, sehr früh dafür und etwas weit hergeholt. Aber was für mich halt auch mit reinschwingt, ist dieses Zeichen, was er an alle anderen setzt. So im Sinne, ich bin noch da, ich folge dem Verein, ich fieber immer noch mit. Natürlich all das, was du auch gesagt hast, mit der Selbstbestätigung, es war doch nicht alles falsch, was ich gemacht habe. Und seht ihr, ich habe es euch doch immer gesagt, dass ihr liefern könnt. Das spielt ja so ein bisschen mit rein. Und ja, sagen wir mal positiv ausgedrückt, er will immer noch Teil der Aue-Fanszene, der Aue-Community sein. So. Und das haben wir ja auch immer gesagt, das wird ja auch immer sein. Und ich sehe es eigentlich positiv, dass er sich hier auch medial dann eben zeigt und sagt, ich stehe hinter euch und habe mich auch für euch mitgefreut. Das kommt ja auch dabei raus. Hätte man ja auch sich hätten anders irgendwie vorstellen können, im Sinne, jetzt zieht er sich komplett raus und entweder 100% Aue oder 0%. Aber das scheint ja tatsächlich nicht der Fall zu sein. Deswegen finde ich es erstmal positiv, dass er sich hier so meldet. Und natürlich am positivsten, dass wir in unserer Kategorie Helge der Woche mal wieder einen neuen Beitrag haben. Also Helge, wenn du es hörst, gerne weiter. Wir wollen gerne neue Beiträge liefern.
Genau, du hast bei uns immer einen wichtigen Platz in unserem Podcaster-Herzen. Und auch bei den Hörerinnen und Hörern. Und auch wenn wir dir manchmal auch ein bisschen kritisch gegenüberstehen. Aber ich glaube, Helge Leonhard, du stehst da, oder sie stehen da vermutlich einfach auch als gestandener Geschäftsmann einfach auch drüber.
Genau, so sieht's aus. So, und dann sind wir schon fast am Ende der Aufzeichnung. Zwei kleine Hinweise habe ich noch. Sogar drei. Erstmal, wer die Dokumentation im MDR über Gerd Schädlich noch nicht gesehen hat. Auf jeden Fall Guck-Empfehlung beziehungsweise sogar Guck-Pflicht. Also sehr gut gemacht, natürlich recht pathetisch und es geht natürlich auch um ein paar Vereine in unserer regionalen Umgebung, die man irgendwie nicht leiden mag, aber auch was da einfach Gerd geliefert hat und welcher Typ er einfach ist. Ja, und dass zum Beispiel auch Teaser Jürgen Klopp sich nochmal zu Gerd Schädlich äußert in dieser Toku, ist schon sehr, sehr sehenswert und zeigt auch nochmal sein Standing auch in Fußball-Deutschland und wirklich sehr emotional auch, wenn man dann nochmal so ein paar Mitspieler von ihm oder auch Mittrainer dann eben so sieht oder Ex-Spieler, die über ihn berichten, wirklich sehr, sehr positiv und natürlich einfach auch nur diese Bilder dann von 2000, 2003 dann einfach nochmal sieht, wie er Aue hier in die zweite Liga zum ersten Mal geführt hat und nochmal so ein paar U-Töne hört, wie er mit Skerdi da beim Training spricht und so weiter. Echt cool, also auf jeden Fall Guck-Empfehlung. Guck-Pflicht will ich nochmal nennen, das muss jeder Aue-Fan gesehen haben. Und dann ein kleiner persönlicher Hinweis, wer es noch nicht gesehen hat. Das ist auch wieder Max Richter und ich, wir waren in Nordirland und zwar haben wir einen kleinen Trip gemacht zu einem Club der nordirischen ersten Liga, Glenowen FC. Und Aue hat eine Geschichte mit diesem Verein und wir wollen diese Geschichte gern um ein Kapitel erweitern, nämlich die Geschichte ist nicht auserzählt. Sie begann im Jahr 1960, wir wurden zugelost, Aue ist Meister geworden in der DDR. Glenowen ist Meister geworden in Nordirland und wir wurden zugelost in der ersten Pokalrunde der Landesmeister. Und die deutschen Spieler haben kein Visa bekommen von der britischen Regierung. Kalter Krieg, dies, das, politischer Quatsch eben. Und wir haben das Spiel gewonnen, kampflos sozusagen, und sind eine Runde weitergekommen. Aber es steht sozusagen seit 60 Jahren dieses Spiel noch aus, was ausgelost wurde und nie gespielt wurde. Und Max und ich haben uns das jetzt zum Auftrag genommen, die Kontakte herzustellen und irgendwann diese zwei Spiele mit Hin- und Rückspiel nachzuholen. Und wie mega gut wäre es doch, wenn so ein Aue-Mob nach Nordirland fährt und dort in einer schönen kleinen Stadt, wie gesagt, wir haben den Verein besucht, wurden sehr herzlich begrüßt. Die Idee stieß auf fruchtbaren Boden. Wirklich sehr, sehr nette Leute da. Wir hatten ein gutes Wochenende insgesamt in Nordirland, Belfast und Umgebung. Sehr, sehr cool. Wer noch nicht gelesen hat, wir verlinken nochmal den Bericht, den Max geschrieben hat über unseren Trip und den aktuellen Stand der Verhandlungen der beiden Vereine miteinander. Aber ich sag mal so, es geht Richtung Wismut Aue International und macht euch schon mal bereit, sucht euch schon mal eine Sporttasche oder einen Trolley, denn es wird vielleicht in Kürze auf Reisen gehen und da freue ich mich natürlich, wenn wir da eine große Fangemeinschaft präsentieren. vielleicht dann, bevor die Nordirren dann ins Erzgebirge kommen. Schauen wir mal. Gut, das waren die Dinge, die ich auf meinen Zettel habe. Ich habe noch eine Sache, aber gern natürlich auch, Tobias, dich nochmal ansprechen. Hast du noch etwas?
Ja, und zwar, ich wollte übrigens sagen, dass Martin den Ingot der Schiedsrichtergate aufgeklärt hat.
Das wäre noch mein letzter Punkt gewesen. Wir haben mit Martin gestartet und wir enden mit Martin. Genau, dann kann ich das kurz anmoderieren. Es gab den Skandal, ist vielleicht zu viel gesagt, aber es haben sich viele Auer und auch Fußballfans in Deutschland beschwert, warum denn ein Schiri, der in Ingolstadt geboren ist, das Spiel Ingolstadt gegen Aue pfeift. Und das ging medial ein bisschen hoch. Und wie ihr uns kennt vom Aue-Podcast, Martin hat sich das dann zur Aufgabe gemacht, das zu recherchieren und hat investigativ da das Ganze geklärt. Was er da gemacht hat und was die Hintergründe waren, das hört ihr jetzt direkt von ihm. Martin, bitte.
Ich möchte noch eine Geschichte zu Robert Hartmann, dem Schiedsrichter von der Partie Ingolstadt gegen Aue, teilen. Viele Leute haben sicherlich sich über den Schiedsrichter aufgeregt, zu Recht oder zu Unrecht, das hat sich mal dahingestellt. Und es ging ja auch ein bisschen viral, dass er in Ingolstadt geboren sei. Das wird seit Jahren an verschiedenen Stellen behauptet, ist aber falsch. Und ich kann euch auch erklären, wo das herkommt, diese Information. Robert Hartmann stammt, wie mir die Allgäuer Zeitung auf Anfrage bestätigt hat, aus Kempten im Allgäu und wohnt im ungefähr 50 Kilometer entfernten Wangen im Allgäu. Also er kommt aus dem Allgäu, hat aber mal eine Saison 2007-2008 in Ingolstadt wohl bei einer Bank gearbeitet und seitdem werden die Daten überall verdreht. In Spielberichten zu Schiedsrichtern wird nämlich manchmal der Verein genannt, das ist bei ihm der SC Kukzell aus Bayern, manchmal der Wohnort, das ist aktuell Wangen im Allgäu. Und das war natürlich zum damaligen Zeitpunkt, als er dann seinen Durchbruch als Profi-Schiedsrichter hatte, 2007, 2008, Ingolstadt. Ehrlicherweise wäre mir das ohne den Hinweis aus dem niederländischen Aue-Fanclub gar nicht aufgefallen. Da wurde nachgefragt, ob das normal sei, dass in Deutschland ein Schiedsrichter aus der gleichen Stadt einen Verein pfeift. Daraufhin bin ich auf Twitter gegangen und habe geguckt, was an Diskussionen lief. Und mir fehlt der Beitrag von Thomas Narrendorf, der ja freiberuflich vor allem für die Chemnitzer Morgenpost über Aue schreibt, auf. Er schrieb, dass der Schiedsrichter aus Ingolstadt stammt. Ich habe ihm dann den Artikel von der Allgäuer Zeitung als Antwort geschickt, wo man ja auch vermuten kann, dass die Allgäuer Zeitung vielleicht einen besseren Draht hat zu einem lokalen Schiedsrichter. Und er hat dann nochmal an verschiedenen Quellen nachgefragt, beim DFB, bei Kicker-Kollegen und so weiter. Und am Ende sagte ihm der DFB, dass er gebürtig aus Ingolstadt käme. Das ist aber nur die halbe Geschichte. Später meldete sich dann der Schiedsrichter bei dem DFB selbst und hat gesagt, dass es seit Jahren überall falsch steht. Und er musste das dann bestätigen, dass er wirklich im Allgäu geboren ist. Tja, hoffentlich haben wir jetzt zur Aufklärung beigetragen bei einer Sache, die seit Jahren in verschiedenen Stellen falsch geschrieben wird.
Ja, ihr habt es gehört. Martin hat sich dahinter geklemmt und hat mal so ein paar Presseleuten einfach mal gezeigt, wie man recherchiert und bevor man Dinge schreibt und abschreibt. Und das gilt für verschiedene Portale und für verschiedene Presseabteilungen. Bevor man voneinander abschreibt, lohnt sich vielleicht dann doch nochmal der Griff zum Telefonhörer, um dann Dinge nochmal nachzurecherchieren. Vielen Dank, Martin. Super gut, dass du das aufgeklärt hast. Und ja, das ist dann die Information, die ihr hier exklusiv im Aue-Podcast bekommt. Nicht nur heute, sondern in Zukunft dann auch wieder regelmäßig. Okay. Ja, Tobias, wie war's? Für Martin hat irgendwie gefehlt, oder, finde ich?
Ja, irgendwie schon. Ich fühle mich hier gerade die ganze Zeit ein bisschen überrepräsentiert.
Ja, das kommt dann, also wir werden mehr Sprechanteile halt haben, wenn wir halt nur zu zweit sind. So, vielleicht lass uns nochmal überlegen oder auch die Community vielleicht auch nochmal entscheiden, ob wir noch jemanden Dritten vielleicht dazu nehmen sollen, vielleicht auch Gäste, dass wir immer einen dritten Gast mit dazu nehmen. Da können wir uns sicherlich auch noch was überlegen, bevor dann Martin wieder zurückkommt. Aber hat Spaß gemacht mit dir, Tobias.
Definitiv, hat mir auch sehr viel Spaß mit dir gemacht. Und an die Community, wie habt ihr es denn empfunden? Weil heute war es ja noch dialogischer als sonst. Also weil heute tatsächlich zwei Personen unterhalten sich oder fachsimpeln mehr oder minder professionell. Und was mir aber ein ganz, ganz wichtiges Anliegen für euch ist, schickt Martin Liebe vorbei, wie das heute so auf TikTok und in Instagram so gesagt wird. Schickt ihm Liebe vorbei, sei es in irgendeiner Form, also sei es irgendwie vielleicht über Nachrichten oder vielleicht oder sonst irgendwas oder vielleicht über Likes oder irgendwie sowas. Also der wird es sich bestimmt freuen, denn das Schöne an unserer Community, wir sind ja keine gesichtslosen Podcaster und ihr seid für mich uns auch keine gesichtslosen Hörenden, sondern am Ende des Tages sind wir ja doch so eine Art Gemeinschaft, also Familie ist es vielleicht jetzt zu viel gesagt, aber wir sind dennoch eine Gemeinschaft. Und wie ich will meinen Satz vom Anfang auch nochmal sagen, Fußball ist ein spannender und wichtiger Teil im Leben, aber Fußball ist halt eben nicht das Leben. Und insofern gibt es manchmal auch Herausforderungen, die einfach auch bewältigt werden müssen, für die es sich aber auch lohnt, die zu bewältigen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt gesund, wir hören uns, bis bald. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.